bräuchte jetzt doch gerade die schwarze Aktentasche, Thorsten. Möchtest du sie mir mal gerade darüber geben? Merci. Schlimmes. Ich mach das jetzt einfach ganz, ganz sicherheitsbestrebt zu. Dann kann man das hier. So, Hakelstab. Ich möchte heute sehr gerne mit euch sprechen über verschiedene Themen des transzentralen Lebens. Bist du dir sicher, dass du noch nicht Deutsch kannst, Dorpadi?
Ich kann, aber ich möchte
alles verstehen. Gut. Wir werden heute zunächst mal über die verschiedenen Eigenschaften Krishnas sprechen. Über drei. Dann möchte ich gerne mit euch über einige Gebete von Bhaktivinod Thakur sprechen. Und zum Schluss habe ich eine kleine Überraschung für euch vorbereitet. Und danach werden wir dann einen Frage- und Antwort-Teil haben. Ich muss jetzt sehen, dass wir in einem überschaubaren Zeitraum sind. Die Zeit geht so schnell vorbei. Beängstigend schnell. Schon wieder ist eine Stunde unseres Lebens unwiderruflich verflossen. Zum Glück haben wir die war noch ganz okay. Aber nur zum Sagen, so schnell geht das. Ich möchte jetzt zunächst einmal eine ganz schnelle Frage stellen, die auch eine schnelle Antwort haben. Wenn du über Krishna nachdenkst, worüber denkst du dann? Ich werde euch eine Minute geben und dann euch alle fragen, was ihr denkt. Wenn du über Krishna denkst, woran denkst du dann? Was ist das Erste, was zu Gedanken kommt? Ich nehme an, dass wir jetzt was haben, weil es eine schnelle Sache ist bei Dominikern. Das war der erste Gedanke. Wir im Wald fangen spielt mit den Kuhhäuten, Jungen. In the forest of Vrindavan. Also, ja. Seine Form. Wie, wenn man fragen darf, ist nicht zu privat ist. Ja, richtig. Du denkst also an deine Bemühung, Krishna bewusst zu sein im Alltagsleben. Arrangements von Krishna im Leben.
Seine Deity-Form als Madan Mohan.
Als Deity-Form als Madan Mohan.
Und dann zum ersten Mal noch die
Das fiel dir sofort ein. Krishna bedeutet, dass man etwas tut in seiner eigenen Kapazität, um das weitergeht. Ja. An Radharani denkst du gleich.
Wie er unter einem Baum steht.
Ja.
Ausstrahlung, die auf andere so Motive gibt, wenn sie zum Beispiel Glitter machen.
Ja. Ja. Als was für ein besonderer Deity? Hast du an einen besonderen gedacht? Ja. Ja, dass Krishna dich zurückhaben will. Und dass du dich nicht verstrickst hier. Und du, Krishna Priya? Dass Krishna uns niemals verlässt in allen Umständen. In den Srila Rupa Goswami hilft uns, uns an Krishna zu erinnern, indem er uns 64 Eigenschaften von Krishna beschreibt. Und ich werde die euch vorlesen und drei Devotees bitten, die Eigenschaft herauszusuchen, die sie am meisten interessiert. Ich werde Gadadhar bitten. Ich werde, wie heißt du nochmal? Sati bitten. Und ich werde Bhaktavuk bitten. Krishna hat einen wunderschönen Körper. Krishna hat glücksverheißende Merkmale. Krishna ist angenehm. Er hat eine große Ausstrahlung. Stark. Ewiglich jugendlich. Ein wundervoller Sprachkünstler. Wahrhaftig. Ein angenehmer Redner. Er ist flüssig. Fluent. Sehr gelehrt. Hochintelligent. Ein Genie. Künstlerisch. Clever, äußerst erfahren, dankbar, entschlossen, erfahren darin, Zeit und Umstände zu beurteilen. Er sieht durch die Autorität der Schriften, er ist rein, selbstkontrolliert, stetig, duldsam, er vergibt, ist tief, ist im Inneren zufrieden. Er hat eine Ausgewogenheit, er ist großzügig, religiös, heroisch, voller Mitleid, Respekt. Verheißend, sehr machtvoll, ganz berühmt, populär, besonders anziehend für Devotees und besonders anziehend für Frauen. Er ist von allen zu verehren, voller Reichtümer, ehrenswert, der höchste Kontrollierende, er ist wandellos, voller Erkenntnis, ewiglich frisch. Er ist Sachit Ananda Vigraha, er besitzt alle mystischen Vollkommenheiten, Krishna hat unvorstellbare Energien, sein Körper erzeugt unzählige Universen. Er ist die ursprüngliche Quelle aller Inkarnation. Krishna gibt den Feinden, die er tötet, Befreiung. Er zieht die befreiten Seelen an. Er vollführt wundervolle Aktivitäten. Er ist umgeben von liebenden Devotees. Krishna hat eine attraktive Flöte. Krishna hat eine wunderschöne Schönheit, die durch nichts im Universum übertroffen werden kann. Was möchtest du für eine Eigenschaft hören?
Der wohlmeinende Freund seiner
Devotees. Der wohlmeinende Freund seiner Devotees. Sati?
Er schützt seine hingegebenen Seelen.
Er schützt seine hingegebenen Seelen. Wer war noch? Wo? Er ist entschlossen. Gut. Also die erste Eigenschaft war, er ist der wohlmeinende Freund seiner Devotees. War das richtig? Habe ich das? Deine Antwort kam zögernd. War es eine andere?
Nein, es war diese.
Ja. Neun und diese Eigenschaft. Yes. Ja. Das ist hier ein Buch, was Jesus als Swarup Maharaj geschrieben hat. Es geht über den Nektar der Hingabe und das sind dann eben diese Eigenschaften. Da hat er Rupa Goswamis Beschreibungen dann geläutert. So, das heißt, dass Krishnas Eigenschaft, der wohlmeinende Freund seiner Devotees zu sein, die beste seiner Eigenschaften ist. Man nennt Krishna in dieser Form der Bhaktavatsalya, der seinen Devotees immer besonders zugetan ist. In der Bhagavad Gita spricht Krishna darüber, wie er allen Lebewesen eigentlich gleichgesonnen ist. Und in dieser Form ist er wie ein Kalpa-Briksha-Baum, der unparteiisch allen, die sich an ihn wenden, Dinge geben, um die er gefragt wird. Wir hören dieses kleine Vrindavan-Lila von dem Mann, der unter einen Kalpa-Briksha-Baum kam und spät in der war schon spät am Abend, er hatte noch nichts gesägt an Holz, er war ein Holzfäller und wünschte sich dann, wenn doch bloß das Holz schon gesägt wäre, und dann rasselte das und dann kam das Holz zusammen. Ich habe diese Geschichte schon oft erzählt und will sie hier nicht wiederholen. Er stellte dann fest, es ist ein Kalpa-Briksha-Baum, die Wünsche gehen in Erfüllung. Viele Devotees auch in unserer gegenwärtigen Zeit haben gemerkt, dass Wünsche in Erfüllung gingen, nachdem sie in Vrindavan gewesen sind. Sri Nityananda Prabhu sagt Krishna das Kaviraj Goswami, geh nach Vrindavan, denn dort wirst du alle wünschenswerten Dinge erlangen. Auch ein Materialist kommt in Vrindavan, wenn er mit materiellen Wünschen ist, kann es sehr gut sein, dass die erfüllt werden. Nicht auf wundersame Seite. Das sind die Kalpa-Brikshas. Doch für einen Devoti hört Krishna auf, ein Kalpa-Briksha zu sein. Er mischt sich direkt, auch ohne, wie soll ich mich ausdrücken, gebeten zu werden, in das Leben des Devotis ein. Srila Prabhupada beschreibt dies im 8. Kanto, wo er sagt, dass Krishna nicht faul ist, was unsere Befreiung betrifft. Schon bevor wir uns mit Gebeten an ihn gewandt haben, er war aktiv für unsere Befreiung im materiellen Dasein, aus dem materiellen Dasein. Und dann macht Prabhupada eine sehr liebenswerte Beobachtung. Obwohl Krishna immer für uns da ist, haben wir doch ihn ignoriert. Trotz allem ist er nicht zornig geworden mit uns. Nicht ein Mensch, ich glaube, den man immer wieder ignoriert, der wird sich irgendwann von einem abwenden. Aber Krishna hat es nicht gemacht. Das heißt, er ist der wohlmeinende Freund seiner Devotees.
Also, da merkt man nämlich, also man macht ihn zwar nicht zum Lieferanten, manche vielleicht, aber er ist immer wieder da für einen.
Ganz genau, ganz genau. Du siehst das richtig. Nektar der Hingabe gibt Srila Rupa Goswami ein Beispiel dafür, wie Krishna seinen Devotees ganz besonders zugeneigt ist. Und zwar hat er, gab es dieses kleine Detail, ich habe es bestimmt schon mal erwähnt, aber es gibt immer wieder neue Details. Am Abend von einem der Kampftage kam Duryodhana zu Bhishma Dev und sagte, Großvater, du kämpfst nicht richtig. Du bist geschwächt durch Zuneigung zu den Pandavas und kämpfst nicht, wie es deiner Stellung als Kshatriya angemessen ist. Das hat sehr hart gesessen bei Bhishma Dev. Und Bhishma ging in sein Zelt mit zuckender Unterlippe und kam mit 5 Pfeilen heraus. Fürchterlich aussehende Pfeilen. Das sind Pfeile, die ich auf die Pandava schieße. Sie sind tödlich in ihrer Wirkung und es gibt keine Möglichkeit, sich ihre zu entziehen. Ich werde sie morgen töten. Oh, sagte Duryodhana, damit nichts dazwischen kommt, bitte gib mir die Pfeile. Vielleicht zerbrechen sie beim Rasten oder so. Es war nicht möglich, dass es war. Er war so ein elendlicher Wicht, dieser Duryodhana, der musste immer angepiesern. Bhishma gab sie ihm. Krishna, der im Herzen aller weilt, wusste davon und sagte an diesem Abend zu Arjuna, geh heute zu Duryodhana und bitte ihn um 5 Pfeile. Er wird schon wissen, welche gemeint sind. Denn einst hatte Duryodhana dir ein Versprechen gegeben, dass du ihn um eine Segnung bitten könntest. Sagt Arjuna. Reinkam im feindlichen Heer, machte jeder Platz. Arjuna ist da, was will er? Der wurde sofort zu dem Heer von Duryodhana, zu dem Zelt von Duryodhana gebracht. Und dann sagte Duryodhana, du bist gekommen. Ich bin sehr geehrt durch deine Anwesenheit in unserem Lager. Möchtest du, dass wir dir das Königreich ohne Kampf geben? Ich bin bereit, dir das zu geben. Ich bin heute in einer Gönnerstimmung. Nein, sagte Arjuna, das ist nicht nötig. Willst du, dass ich dir große Reichtümer gebe oder vielleicht einen Teil des Heeres? Nein, sagte Arjuna, das ist auch nicht nötig. Komm, um einen ganz kleinen, unbedeutenden Gefallen. Bitte gib mir die 5 Pfeile, du weißt schon welche. Ach, sagte Duryodhana und gab die 5 Pfeile. Am nächsten Morgen kam Bhishma, der die ganze Nacht schon strategische Pläne gemacht hatte. Mit einem Blick, der nach Tod aussah, verlangte er nach seinen Pfeilen. Ich weiß nicht, wie ich dir es erklären soll, Bhishma, sagte Duryodhana. Die Pfeile sind nicht mehr da. Ich musste sie Arjuna gestern Abend geben. Und Großvater Bhishma lachte und sagte nur ein Wort, Krishna. Morgen werde ich auf eine solche Weise kämpfen, dass entweder Arjuna stirbt oder Krishna sein Versprechen brechen muss, nämlich nicht einzugreifen in den Kampf, in der Schlacht von Kurukshetra. Und das tat Bhishma auch so, dass er Arjuna in entsetzliche Bedrängnis brachte. Und Arjuna war schon vom Wagen runter, er blutete an allen Stellen und Bhishma war dran, ihm jetzt wirklich das Letzte zu geben. Und Krishna, die ganze Zeit schaute er zu und dann sprang er schließlich wie ein hungriger Löwe, so heißt es, von dem Wagen runter und nahm ein Rad in die Hand und lief auf Bhishma zu. So Arjuna fürchtete, er sah das in diesem Augenblick und stürzte hinter Krishna her und fiel ihm in den Schritt von hinten und sagte, mein lieber Herr, du hast ein Versprechen gegeben, nicht zu kämpfen. Wenn du es jetzt wird man dir nie wieder glauben. Einfach zu. Die Pfeile von Bhishma schlugen in seinen Körper ein, aber er beachtete das gar nicht. Und Bhishma sah ihn in großer Ekstase, war ja Kshatriya. Marco macht eine sehr, sehr vertrauliche Bemerkung über die Pfeile. Er sagte, sie waren wie die Bisse einer Geliebten für Krishna. Kann das jetzt durch das Zölibat bedingt nicht genau nachvollziehen, aber es scheint zu Bissen zu kommen in dieser Aktivität. Und so nahm Krishna das auf und war total in Ekstase darüber. Es war ein liebevoller Austausch. Man muss es nicht falsch verstehen. Krishnas transzendentaler Körper kann nicht verletzt werden. Und Bhishma wusste das. Das war ein Austausch, wo Ritterlichkeit, ritterliche Gefühle, also Kampfgefühle, die im Kampf auftreten, in Bhishmas Grund, in den Ozean von Bhishmas Liebe zu Krishna Wellen schlugen. Es gibt immer eine, man nennt das eine Stai Bhava, eine grundsätzliche Beziehung, die ein Devoti zu Krishna hat, und dann, das sind diese direkten Beziehungen zu Krishna, in diesen Beziehungen dann wie Wellen tauchen diese zum Beispiel ritterlichen Gefühle auf. Den Nectar of Devotion, etwas, wo die Kuhhirtenjungen mit Krishna anfangen zu kämpfen in einem Kampf. Das heißt, Bhishma wirbelte, Shridam wirbelte seinen Stock herum, und die Wolken unter der Yamuna wurden schwarz in der untergehenden Sonne und forderte ihn zum Kampf heraus.